Frauenleben.
Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp
und Petra Hucke.
Endlich haben wir es geschafft, nicht gleichzeitig zu sprechen.
Wunderbar, dritter Versuch, erster Advent. Ich hoffe, du hattest einen schönen ersten Advent.
Oh ja, ich habe sogar einen Adventskranz dieses Jahr.
Sehr schön.
Habe ich nicht jedes Jahr, aber dieses Jahr haben wir einen. Mhm. Ja, dem Advent entsprechend beschäftigen wir uns heute auch mal wieder mit einer Äbtissin. Passt doch irgendwie. Christlicher Hintergrund.
Ach so, ja, genau. Ja, so gesehen, das stimmt. Ja, wir haben schon zum zweiten Mal eine Äbtissin. Wie kommt die Häufung?
Das eine ist Interesse. Tatsächlich finde ich das wirklich sehr spannend. Also ich finde tatsächlich Religionsgeschichte auch sehr interessant. Also weil die doch so sehr unsere Kultur prägt, ja, unsere westliche Kultur. Finde ich es auch wichtig, darüber was zu wissen, ja. Und ja, das Zweite ist, dass die Katharina von Zimmern, über die wir heute sprechen, dass die ein Jubiläum hat, was hier in der Stadt Zürich gefeiert wird, nämlich die Übergabe der Abtei an die Stadt, also die Aufgabe einer katholischen Abtei zugunsten der Reformation. Mhm. Aber da kommen wir ja dann gleich dazu. Wir sind ja noch in unserem Intro. Oh.
Verzeihung. Dann erzähl doch mal, was es sonst Neues gibt bei dir.
Ja, gibt's nichts zu entschuldigen. Ich wollte nur unbedingt noch was unterbringen. Nämlich, ich wollte wirklich gerne noch mal auf meinen allerersten Roman hinweisen.
Die Madame Clicquot.
Madame Clicquot und das Glück der Champagne, genau. Es ist nämlich so, dass das Buch jetzt nach 4 Jahren, das ist vor 4 Jahren erschienen, Stell dir vor 4 Jahren habe ich meinen ersten Roman veröffentlicht. Mhm. Und jetzt sind es schon 6.
Nicht schlecht. Und das in so kurzer Zeit.
Ich finde das irgendwie beachtlich. Ja, und der ist jetzt nochmal aufgelegt worden. Es gibt nämlich einen Kinofilm über die Veuve Clicquot. Mhm. Er war zumindest im Kino. Ich weiß nicht, ob er es noch ist. Aber auf jeden Fall ist dann die Nachfrage nach dem Buch erschienen, weil das ja nach der Biografie von der Madame Clicquot natürlich auch geschrieben ist. Mhm. Und und der Verlag hat reagiert und hat nochmal nachgedruckt, weil es war zwischendurch tatsächlich vergriffen. Aber jetzt gibt's es wieder.
Schön, dann können wir uns das alle noch kaufen und lesen.
Genau, und du hast es doch hoffentlich schon gelesen.
Vor 4 Jahren.
Genau. Ja, und das Zweite ist tatsächlich, dass ich letzte Woche einen neuen Vertrag unterschrieben habe.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und es gibt also, das wird allerdings nicht im kommenden Jahr erscheinen, sondern erst übernächstes Jahr.
Na, jetzt denkst du wohl, du kannst dich zurücklehnen und entspannen beim Schreiben.
Oh, ja, klar. Ach komm, mal eben so, weiß ich nicht, 500 Seiten, die schreiben sich doch mit links.
Du machst wieder einen historischen Roman.
Es wird wieder was Historisches, wieder 19. Jahrhundert, aber mehr verrate ich jetzt
nein,
noch
nein,
nicht.
Ja, aber
wir müssen ja auch für kommende Podcast-Folgen immer noch mal ein bisschen was zu erzählen.
Meinst du, dass
haben.
Du da noch Frauen für unseren Podcast findest in deinen Recherchen?
Auch kann ich mir gut vorstellen. Ich habe eigentlich schon welche gefunden, aber mal sehen. Das ist wirklich lustig irgendwie, dass die Planung doch oft über den Haufen geworfen wird, weil dann wieder was Aktuelles dazwischen kommt. Das ist eigentlich erstaunlich, ne, wenn man bedenkt, dass es ein historischer Podcast ist, was wir machen.
Aber trotzdem irgendwie top aktuell.
Aber trotzdem top
aktuell. Ja, wegen Katharina von Zimmern verschieben wir jetzt auch eine Folge, die wir schon aufgenommen haben, die dann im Januar kommt. Da könnt ihr auch schon gespannt sein. Aber um nochmal zu deinem religionsgeschichtlichen Interesse zu kommen, also wir haben jetzt hier und heute Katharina von Zimmern, dann hatten wir vor ein paar Monaten Hildegard von Bingen und dann hatten wir auch vor noch längerer Zeit die Maria von Nazareth. Also falls euch das auch interessiert und ihr hier zum ersten Mal reinhört, dann haben wir auf jeden Fall noch die Folgen, die euch auch interessieren könnten.
Ja, die Maria von Nazareth, die haben wir auch mal, da haben wir noch 2-mal im Monat einen Podcast gebracht und da war unser Erscheinungstermin, glaube ich, tatsächlich Weihnachten.
Ja,
da haben wir gesagt, wir machen mal sowas.
Das passte gut.
Wobei Maria als historische Figur wirklich schwer zu greifen war. Aber ja, die Folge ist toll geworden, finde ich. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und versprochen, es ist sehr zeitlos.
Gut, dann fangen wir jetzt an mit Katharina von Zimmern.
Genau, machen wir erst noch ein bisschen Musik und dann geht's los. Katharina von Zimmern. Hast du wahrscheinlich auch vorher noch nie gehört gehabt, oder?
Nee, ich muss auch gestehen, ich wollte jetzt noch ein bisschen mich schlau lesen vorher, aber bin doch nicht dazu gekommen. Also ich weiß jetzt nur von dir, dass sie eine wichtige Rolle in Zürich gespielt hat.
Richtig, sie hat in Zürich gelebt. Sie war Äbtissin in der Abtei Frau Münster, heute gibt es die Kirche Frau Münster nach wie vor in Zürich. Und im Jahr 2024 jährt sich die Übergabe der Abtei Frau Münster, also die wirklich mitten in Zürich liegt, zum 500. Mal. Und anlässlich dessen gibt es eben eine Ausstellung über Katharina von Zimmers Leben. Also sie war die letzte Äbtissin gewesen. Und diverse Aktivitäten, unter anderem hat man den zweiten Turm des Frau Münster, das hatte also bis ins 18. Jahrhundert oder Ende 18. Jahrhunderts zwei Türme. Dann hat man einen Turm abgebrochen. Also heute hat die Kirche nur noch einen Turm. Und man hat symbolisch den zweiten Turm wieder aufgebaut, um also bedeutender Frauen zu gedenken. Darunter auch Katharina von Zimmern, aber es geht auch noch um andere Frauen, die in der Zürcher Stadtgeschichte eine wichtige Rolle gespielt haben.
Und das steht mitten in der Zürcher Stadt, Innenstadt?
Ja, also es steht praktisch neben der Kirche. Also da, wo ungefähr an dem Platz, wo früher der zweite Turm war. Also ich werde auf jeden Fall ein Foto davon bei uns auf den Blog stellen.
Kann ich noch mal gleich eine doofe Frage stellen, wenn du sagst, es wurde übergeben von der Kirche an die Stadt, hast du gesagt, oder?
Ja,
das heißt, genau. Abteien und oder Kirchen sind eigentlich, also sind die öfter im Besitz von der Kirche selber oder von der Stadt? Oder?
Also normalerweise hat die Abtei der Kirche gehört. Und das Wichtige ist ja nicht nur die Abtei selbst, also das Klostergebäude und die Kirche, sondern auch die ganzen Besitztümer, die dazugehören. Ländereien, Mühlen und solche Dinge. Mhm. Und Katharina von Zimmern hat alles der Stadt übergeben. Mhm. Also das war alles vorher im Besitz der Kirche und danach war es im Besitz der Stadt. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Abtei Frau Münster zuvor auch schon ein bisschen so ein Zwitter gewesen ist. Also das heißt, die Stadt hatte schon teilweise die Verwaltungsmacht, Hoheit über die Abtei gehabt. Aber das erzähle ich dann gleich. Ja, also Katharina von Zimmern war, also so als kurzen Überblick jetzt zum Einstieg, sie war also Äbtissin des Frau Münsters. Das war damals das wirtschaftlich bedeutendste Kloster der Stadt Zürich und übergab es dann eben anlässlich der Reformation, da erzähle ich dann gleich was dazu, an den Rat der Stadt Zürich. Also sie hatte diesem Kloster 28 Jahre lang vorgestanden, also seit ihrem 18. Lebensjahr. Die wurde mit 18 Jahren schon Äbtissin. Mhm. Und danach, also nach der Übergabe, hat sie dann tatsächlich noch geheiratet. Und nachdem ihr Mann verstorben war, hat sie dann weiter in Zürich gelebt als hochgeachtete, angesehene Frau und starb dann auch in der Stadt Zürich mit 69. Also um diese Frau wird es heute gehen. Katharina von Zimmern kommt ursprünglich aus dem süddeutschen Raum. Geboren wurde sie in Schloss Meßkirch. Die Stadt Meßkirch liegt im Landkreis Sigmaringen heute im Jahr 1478. Ja, nur als sie 9 Jahre alt war, wurde sie zusammen mit ihren 7 Geschwistern und der Mutter Margarete von Oettingen praktisch gewaltsam aus der Heimat vertrieben. Denn der Graf Hugo von Werdenberg, das war praktisch ein Nachbar, der hat also selber Ansprüche erhoben auf dieses Schloss. Und der Vater von der Katharina von Zimmern, der war beim Kaiser in Ungnade gefallen. Man hat ihm Landesverrat vorgeworfen. Und so kam es also dazu, dass die Familie vertrieben wurde. Die Mutter war zu der Zeit alleine mit den Kindern und hat sich der Ausweisung versucht zu widersetzen. Das ist aber misslungen. Also sie hat das dann noch geschafft, ihre beiden Söhne in Frauenkleider zu stecken. Die wurden dann nach Heidelberg geschmuggelt und wurden dann auch in Heidelberg erzogen. Also weil das außerhalb dieses Machtbereichs von diesen Grafen lag. Also das heißt, die Familie hat alles verloren auf einen Schlag. Ne? Güter, Herrschaft, Ehre. Und die Katharina von Zimmern war knapp 10 Jahre alt, als das passierte. Also das heißt, sie war schon in einem Alter, wo sie das mitgekriegt hat, was das bedeutet, ne? Reich und angesehen zu sein und dann auf einmal alles zu verlieren und auf der Flucht zu sein. Ja. Ich sag kurz was zu der Mutter, weil das wieder mal so eine auch wieder sehr typische Geschichte ist fürs Mittelalter. Also sie wurde mit 9 Jahren vollweise, lebte dann bei ihrer älteren Schwester Anna, die bereits, sagen wir mal, gut geheiratet hat, einen Truchseß, Johannes von Waldburg. Die hat sie dann aufgenommen. Und weil sie dann als Schwägerin dieses Truchsessen selbst auch eine gute Partie war, hat sie dann auch sehr gut geheiratet, eben den Johann Werner von Zimmern, also der auch aus dem Hochadel stammte, hat mit 16 Jahren geheiratet und dann in den ersten 11 Jahren ihrer Ehe jedes Jahr ein Kind gekriegt. Mhm. 10 Schwangerschaften in 11 Jahren, 10 Geburten. Ich versuche immer, mir das vorzustellen, wie anstrengend das sein muss. Die ersten 4 Kinder waren Mädchen, von denen die mittleren 2 aber nicht überlebt haben. Und Katharina von Zimmern war das 4. Mädchen. Und die war dann ganz eng mit ihrer älteren Schwester Anna. Also Anna und Katharina, die blieben auch eigentlich bis zum Tod von Anna dann zusammen, weil Anna ging mit ins Kloster, also die trat auch mit ins Kloster Fraumünster ein. Der Vater, Johann Werner, Freiherr von Zimmern, wurde in Freiburg, im Breisgau und in Wien unterrichtet, war dann 2 Jahre in Bologna. Er galt als ausgezeichneter Schüler, sprach mehrere Sprachen, liebte Musik, also er musizierte auch, er verfasste Gedichte und Prosa und er war ein leidenschaftlicher Jäger. Also er beschäftigte einen eigenen Falkner, er liebte schöne Pferde und ein standesgemäßes höfisches Leben. Also für mich klingt das wie so ein
typischer Adliger.
So ein Adliger aus dem Bilderbuch, ja. Allerdings, seine ganzen kostspieligen Vorlieben brachten ihn auch oft in finanzielle Schwierigkeiten. Mhm. Er war also humanistisch gebildet, also er setzte sich mit humanistischen Ideen auseinander. Und das sind alles Dinge, die bis hin zur Begeisterung für das Reiten, die also auch Katharina von Zimmern sozusagen mit in die Wiege gelegt wurden. Es war also eine recht heile Kindheit in diesem Schloss Meßkirch, die dann so und rüde unterbrochen wurde durch diese Vorwurf des Hochverrats. Er hat sich dann um Rehabilitation bemüht und das ist dann später auch passiert, aber erst nach seinem Tod. Mhm. Ja, die Familie war jetzt auf der Flucht und sie landeten dann in einem kleinen Städtchen am Walensee. Das ist ganz hier in der Nähe von Zürich. Ein wirklich wunderschön gelegener See, auch so sehr langgestreckt. Und am einen Ende dieses Sees liegt also Wesen. Dort hat er dann eine alte Ruine wieder aufgebaut. Da lebte Katharina von Zimmern dann bis zu ihrem 13. Lebensjahr. Ihre Schwester war 15 oder 16. Und jetzt mussten sie also überlegen, was passiert mit den Kindern. Also es galt jetzt an eine standesgemäße Zukunft der Töchter zu denken. Ja, Petra, weil wir ja schon so lange den Podcast machen, weißt du jetzt, welche Alternativen hat ein Mädchen aus hochadeligem Hause, wenn es um ihre Zukunft geht?
Naja, also da es ja jetzt um eine Äbtissin geht, wird sie wahrscheinlich ins Kloster gehen können.
Ja, und die Alternative wäre gewesen, heiraten. Ja, beides kostet Geld. Also für eine Heirat muss man ja eine ordentliche Mitgift mitbringen. Das war ein bisschen ein Problem, weil die Familie war durch diese Vertreibung vielleicht jetzt nicht unbedingt arm, aber sie hatten nicht mehr so viel, wie man gebraucht hätte. Kloster kostet auch Geld, also muss man sich auch einkaufen. Aber da konnte man verhandeln. Also auch über eine Stundung zum Beispiel. Dass die Abteifrau Münster war dem hohen Adel vorbehalten. Also dass da ging auch kein kleiner Adel, sondern wirklich der hohe Adel. Und das war sicherlich auch ein Grund dafür, warum man sich für dieses Kloster entschieden hat. Und außerdem liegt es nicht allzu weit von Wesen entfernt. Ja, ganz kurz zur Geschichte der Abteifrau Münster, weil wir sind ja jetzt hier im Jahr 1491. Das Kloster geht also zurück auf eine Gründung aus dem Jahr 853. Es war also schon ein bisschen älter. Da gibt es auch eine hübsche Legende dazu, irgendwas mit einem Hirschen. Aber das erzähle ich jetzt nicht, das kann man dann nachlesen, zum Beispiel auf Wikipedia. Was ich aber interessant finde, ist, dass dieses Kloster also von Ludwig dem Deutschen an seine Tochter weitergegeben wurde, nämlich Hildegard. Und dass dieses Kloster eine eigene Gerichtsbarkeit erhielt und im 12. Jahrhundert auch das Zoll-, Markt- und Münzrecht. Das heißt, im 12. Jahrhundert war die Äbtissin des Klosters Frau Münster die eigentliche Stadtherrin von Zürich, weil sie war diejenige, die eben über Zölle bestimmt hat oder die Geld drucken durfte, prägen durfte, Münzen prägen durfte.
Interessant.
Im 13. Jahrhundert war es dann aber eben so, dass die Stadt Zürich sich die Macht über das Kloster wiederum erkämpft hat. Ja, also ab dem Moment war die Äbtissin, hatte die quasi mehr so eine formale Bedeutung. Also das heißt, die Stadt hat regiert, aber die Äbtissin war diejenige, die ihr Siegel drauf gemacht hat. Und inwiefern sie mitentscheiden durfte, auch zu der Zeit, wo die Katharina von Zimmern dann an die Macht kam, ist nicht so ganz bekannt. Das weiß man nicht so genau. Also wie viel Macht sie eigentlich wirklich hatte. Also zu der Zeit, wo Katharina von Zimmern ins Kloster eintrat, war die Macht des Klosters schon nicht mehr so groß, aber sie war immer noch sehr reich. Also die Abtei war immer noch sehr reich. Also sie verfügte über Höfe und Ländereien im ganzen Umland, also rund um den Zürichsee, und über eine große Anzahl von Häusern in der Stadt. Und auch alle Mühlen an der Sihl und an der Limmat gehörten zur Abtei Frau Münster. Also an Ostern 1491 kamen also diese beiden Mädchen, Katharina und Anna, also Katharina war 13, Anna war 16, in die benediktinische Abtei Frau Münster und wurden Postulantinnen, also das waren Anwärterinnen für eine sogenannte Chorfrauenstelle. Und wir kennen eher den Begriff Novizinnen, also so wurde das jetzt auch bei Hildegard genannt. Aber zu der Zeit von Katharina entsprach das Leben in der Abtei Frau Münster dem eines kanonischen Stifts und weniger wirklich einem Benediktinerorden. Also sie waren keine Benediktinernonnen in dem Sinne, auch wenn sie beispielsweise zu den Gebetszeiten beten mussten. Also sie haben dann gesungen und gebetet und hatten bestimmte Regeln, denen sie folgen mussten. Aber anders als Nonnen durften sie eigenen Besitz haben. Sie hatten eigene Wohnungen, also die lebten jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen Zellen oder so. Sie hatten eigenes Personal. Sie mussten nicht auf Eigentum verzichten und sie bekamen sogar Geld, also wie ein festes Einkommen. Die Pfründe hieß das. Also das heißt, die Kanonissen lebten nicht in einer strengen Klausur. Die konnten auch reisen und hatten also viel mehr Freiheiten. Und sie mussten auch keine Ehelosigkeit geloben. Also sie hatten wesentlich, es war eigentlich ein gutes Leben.
Ich wollte gerade sagen, also da bleibt überhaupt nichts von der Strenge zurück, was man sich so typischerweise unterm Kloster vorstellt.
Ja, also das Einzige, was halt tatsächlich war diese Verpflichtung, also 7-mal am Tag zu beten und zu singen, also sozusagen öffentlich, das zu gestalten, weil das ist das, was man erwartet hat. Und dann gab es sehr, sehr viele Gottesdienste. Man musste auch für zum Beispiel verstorbene Äbtissinnen, wurde jedes Jahr einen Gottesdienst gelesen und für andere hohe Persönlichkeiten, musste jedes Jahr zu bestimmten Zeiten in Gottesdienst gelesen werden. Und das war verpflichtend. Das war ja die Zeit, wo man ja auch dafür, sie wurden ja praktisch dafür bezahlt, damit anderen das Seelenheil sozusagen gerettet wird. Ja. Ja, dafür ging man dann auf Pilgerreise und so weiter. Ja. Die Empore befand sich direkt über den Gräbern der ersten Äbtissinnen, Hildegard und Bertha. Von der Hildegard haben wir ganz am Anfang gesprochen. Das ist also die, die das von ihrem königlichen Vater, sie war also praktisch eine Prinzessin, hat sie dieses Kloster übergeben bekommen. Und die war da beerdigt oder ist da beerdigt. Und direkt oben drüber war die Empore, die für die Chorfrauen, die von der Abtei aus mit eigenem Zugang erreichbar war. Ja, das waren also dann, so vergingen 3 Jahre mit Singen und Beten. Und dann wurden die Schwestern Anna und Katharina eingekleidet. Anna war jetzt 19 und Katharina 16 Jahre alt. Ausgaben im Rechnungsbuch, da kann man das also nachlesen, von 1494 gibt es noch, lassen darauf schließen, dass es ein ausgiebiges Fest war. Also da wurde groß gefeiert und danach wurden sie nicht mehr Fräulein genannt, sondern Frau.
Also das ist praktisch, dass sie dann nicht mehr, was in anderen Klöstern Novizinnen wären, sondern feste Mitglieder des Klosters.
Genau, okay. Genau. Und dann auch entsprechend ihre Pfründe kriegen, also das Gehalt in Anführungszeichen. Ja, dann wiederum 2 Jahre später starb die amtierende Äbtissin und gleich nach der feierlichen Beisetzung gab es dann Neuwahlen. Und wahlberechtigt waren die Chorfrauen und Chorherren der Abtei. Es gab nämlich auch Männer, die dort quasi, ich sage jetzt einfach mal, angestellt waren und also da regelmäßig ihr Geld bezogen. Im Rechnungsbuch sind 4 Chorfrauen aufgeführt und darunter auch die beiden Zimmernschwestern und 7 Chorherren. Jetzt ist es so, dass es schon bedeutend war, eine Äbtissin in der Familie zu haben. Also die Familien haben das sehr gefördert. Eine Äbtissin in der Familie zu haben, bedeutete Einfluss, Prestige, Ehre und auch finanzielle Vorteile, weil die Äbtissin bekam doppelt so viel Pfründe wie eine Chorfrau. Mhm. Das heißt also, dieser Posten war schon ziemlich umkämpft. Es gab eine Mitbewerberin sozusagen, aber Katharina von Zimmern hat sich dann durchgesetzt, auch gegenüber ihrer älteren Schwester. Also mit 18 Jahren wurde sie Äbtissin des Klosters. Das finde ich schon bemerkenswert, weil sie so jung war.
Ja, ja.
Und ich denke mal, dass sie schon eine durchsetzungsfähige, also durchsetzungsstarke Persönlichkeit gewesen ist.
Ja. Allerdings, also es waren jetzt auch nicht so viele andere da.
Nee, aber es gab eine andere Chorfrau, Veronika von Geroldseck. Sie ist gemeinsam mit den beiden eingetreten, also war genauso lang dabei und war auch älter und hatte auch, ne, kam auch aus dem Hochadel. Also, und die Familie wollte das unbedingt. Es gab wohl ein richtiges Zerren um diesen Posten. Und interessant ist auch in dem Zusammenhang, auch ein bisschen traurig natürlich, dass dann 3 Monate nach Amtsantritt die Veronika von Geroldseck gestorben ist. Also wie genau sie starb, bleibt so ein bisschen im Dunkeln. Allerdings wurde damals schon spekuliert, dass sie sich selbst das Leben genommen hat. Mhm. Und in dem Zusammenhang sagt auch die Biografin jetzt von der Katharina von Zimmern, dass der Erfolgs- und Karrieredruck von Frauen, die ins Kloster gegeben wurden, tatsächlich auch recht groß war. Also die Familien hatten Erwartungen an diese jungen Frauen. Katharinas Vater hat die Wahl zur Äbtissin noch erlebt. Er ist allerdings kurz darauf verstorben. Ja, das Fest war auch wieder riesig. Also wir stellen uns jetzt wieder vor, alle prächtig gekleidet, ne, irgendwie so ein Prozessionszug durch die Stadt auf Pferden, wahrscheinlich edel geschmückt. Die Familien, also es kamen Familienmitglieder und Verwandte aus dem Hochadel, zum Teil von weit her angereist, hohe Herren mit kirchlichen und weltlichen Ämtern und natürlich die ganze Stadtbevölkerung hat Anteil genommen. Und dieses Fest hat auch mehrere Tage gedauert. Was ich interessant finde ist, also das sind halt Dinge, die man in der Stadtchronik nachlesen kann, dass Katharina den Antrag gestellt hat, für hochrangige Gäste eine Jagd im städtischen Wald veranstalten zu dürfen. Mhm. Und der Rat der Stadt hat dann gesagt, na, wollen wir eigentlich nicht. Sie hat ja einen eigenen Wald und sie soll doch die Jagd im eigenen Wald veranstalten. Aber diese Idee, dass für die Gäste bei der Äbtissinnenweihe eine Jagd veranstaltet wird, ne, das zeugt irgendwie so ein bisschen von dieser Haltung, auch von diesem Anspruch, da wer man ist und welche Bedeutung man hat. Ja.
Ja, das ist so, was sonst, was weiß ich, ein König machen würde oder so. Und dann zeigt sie es immer noch, gehört immer noch zum Adel und kann sich vorstellen, da eine Zustimmung zu kriegen.
Ja, also jetzt war Katharina von Zimmern eben dafür zuständig, diese Abtei zu verwalten. Sie hatte aber Unterstützung von so einer Art Verwaltungsbeamten, der das wohl auch schon sehr lange gemacht hat, auch vorher schon. Ansonsten hat sich ihr Leben so fortgesetzt wie vorher auch. Also sie hat weiterhin diesen Gottesdiensten beigewohnt, hat gesungen, hat mehr Geld dafür bekommen als vorher. Und sie hat dann, also was auch noch sehr wichtig war, waren Prozessionen zu Ehren von irgendwelchen Heiligen. Man pilgerte auch zum Beispiel zum Kloster Einsiedeln. Das ist auch am Zürichsee so ein bisschen oberhalb gelegen. Gibt es heute noch eine riesige Kirche. Es war auch ein riesiges Kloster. Und heute ist das immer noch ein Pilgerort. Es gab sozusagen eine konkurrierende Abtei, die lag auf der anderen Seite oder liegt heute immer noch. Auf der einen Seite ist das Fraumünster und auf der anderen Seite der Limmat ist das Großmünster. Und die haben beide dieselben Heiligen oder das sind auch die Stadtheiligen von Zürich, das sind nämlich Felix und Regula.
Sind das die ohne Kopf, die du mir schon gezeigt hast?
Das sind die ohne Kopf, ja. Also der Fachbegriff heißt Cephaloforen. Also das sind also Menschen, Märtyrer, die denen also der Kopf abgeschlagen wurde, weil sie sich weigern, also von ihrem christlichen Glauben abzuschwören. Und dann nehmen sie ihren Kopf und gehen noch ein paar Schritte. Und die werden also in der Ikonografie werden die dargestellt als Menschen ohne Kopf, die haben ihren Kopf unterm Arm. Aber der Heiligenschein ist trotzdem da, wo sonst der Kopf wäre.
Ist vielleicht im Weg.
Da habe ich echt drüber nachgedacht. Und teilweise spritzt wirklich noch das Blut aus dem Hals. Also das ist schon eine Darstellung, die ist etwas schwierig. Also jedenfalls Felix und Regula sollen also im frühen 4. Jahrhundert von einem römischen Statthalter gefoltert und hingerichtet worden sein. Und die haben es eben geschafft, mit dem Kopf unterm Arm noch 40 Meter zu gehen, bis dahin, wo das Großmünster steht. Und dort haben sie sich niedergelegt und an der Stelle wurde dann die Kirche gebaut.
Dann weiß ich jetzt auch, warum so viele Schweizerinnen Regula heißen.
Jetzt wird es nochmal so richtig absurd, weil Großmünster und Fraumünster hatten nun mal dieselben Heiligen, nämlich Felix und Regula. Und ich habe ja schon davon gesprochen, wie wichtig diese Prozessionen waren, die durch die ganze Stadt gingen, ja, mehrfach im Jahr. Also es gab außer den Sonntagen, gab es noch 44 Festtage, an denen zu Ehren von irgendwelchen Heiligen, an denen nicht gearbeitet werden durfte. Ja, dann gab es also eine Prozession, da wurden Särge mit diesen Gebeinen von Regula und Felix herumgetragen. Und jetzt war es aber so, dass mittlerweile, um das gerecht zu verteilen, waren die Köpfe von den Heiligen im Großmünster und die Körper im Fraumünster. Das kann man sich nicht ausdenken, aber es war so. Und die wurden dann auch in Särgen bei der Prozession mitgeführt. Und dann musste also aus Gerechtigkeitsgründen, hat dann die Stadt, also der Zürcher Rat, hatte dann entschieden, dass am Felix- und Regula-Tag beim Aufgang zum Lindenhof, also dort hat man sich getroffen, dort wurden dann Gottesdienste gefeiert, der Lindenhof liegt mitten in Zürich so ein bisschen erhöht, beim Aufgang zum Lindenhof hatten die Reliquiensärge des Großmünsters den Vorrang und beim Abgang die Särge des Fraumünsters. Aha. Durften dann vorne weggehen.
Ja gut, wenn man das dann einmal geregelt hat, ne?
Ja, aber das hat, wie gesagt, der Rat der Stadt Zürich entschieden, weil anscheinend waren die Klöster nicht fähig, das untereinander irgendwie auszuhandeln. Ja, also so viel zu den Cephaloforen, also zu den heiligen Kopfträgern. Aber ich finde es auch erwähnenswert, weil wir sind wirklich am Beginn der Reformation. Und es zeigt ja auch so ein bisschen dieses Denken, wogegen sich die Reformatoren, Luther in Deutschland oder eben Zwingli in der Schweiz, wogegen die sich gewandt haben. Weil bei diesen Prozessionen ging es ja letztlich, oder bei den Pilgerreisen, ging es ja immer um den Ablass von den Sündenstrafen. Ja? Wenn du da und dahin pilgerst, dann hast du 100 Tage weniger Fegefeuer. Und dann wurde damit gehandelt und auch Geld gemacht. Und dagegen haben die sich ja gewehrt. Und ich finde halt, deswegen erzähle ich es auch hier, diese Absurdität so ein bisschen der aus diesen ganzen Legenden, Mythen, diesen heiligen Geschichten entsteht, muss man sich auch drüber im Klaren sein, was das bedeutet hat. Also auch die Landbevölkerung wurde ja angehalten, irgendwie ständig irgendwelche Wachskerzen zu spenden oder Kleider für die Statuen oder die hatten selber nicht viel, aber sie mussten immer noch was abgeben zugunsten von diesen Heiligen, weil man ihnen ja auch immer damit gedroht hat, dass sie irgendwie im Fegefeuer landen könnten, ja. Ja, also so viel zu diesen Prozessionen und Wallfahrten. Wie gesagt, zum Beispiel nach Einsiedeln, aber auch zu anderen Orten wurde gepilgert. Dann hatte ich auch schon gesagt, dass die Katharina von Zimmern recht geschickt gewirtschaftet hat. Sie war auch eine leidenschaftliche Bauherrin. Also sie hat die Abtei um neue Gebäude erweitert, hat die Kirche ausschmücken lassen mit geschnitzten Türen, neuen Fenstern, einem neuen Chor. Ihr größtes Werk war ein neues Wohngebäude, der neue Hof der Äbtissin. Das war ein dreigeschossiger, prächtig ausgestatteter Bau mit Badestube und Weinkeller. Der wurde von 1506 bis 1508 gebaut. Und leider frevelhafterweise wurde das Gebäude 1898 abgerissen. Da gibt es ein sehr trauriges Foto von diesen Abrissarbeiten. Aber es gab damals schon eine historische Gesellschaft, die sich also dem angenommen hat. Und dann hat man die Innenausbauten, wunderschön geschnitzte Räume waren das, also so Vollholz getäfelt, hat man rausgenommen und im Landesmuseum Zürich eingebaut. Ja, interessanterweise soll sie auch Mutter geworden sein während ihrer Amtszeit. Man weiß, sagen wir mal, mit 95%iger Sicherheit, dass sie ein Kind gekriegt hat in den ersten Jahren ihrer Äbtissinnenschaft. Mhm. Wer der Vater war, weiß man nicht genau, aber man weiß, dass sie sich um dieses Kind gekümmert hat. Dass sie das also geheim halten konnte, weil damals wusste das niemand. Das kam erst wirklich im Nachhinein raus. Das lag einfach daran, dass sie ja auch sehr privat gewohnt hat. Ja. Sie hatte ihre Vertrauten, ihre Dienerschaft um sich rum und das blieb über viele Jahre blieben das dieselben Personen. Dann hatte sie ihre Schwester bei sich und so. Also das war offensichtlich recht gut möglich.
Aber sie hat sie dann weggegeben.
Die wurde dann von einem Ehepaar erzogen und da erhielt sie dann wohl auch den Familiennamen Schwarz. Also sie hieß Regula Schwarz. Also sie hatte dann auch einen Freund, man weiß aber nicht genau, also der Mann, den sie später geheiratet hat, man weiß aber nicht genau, ob das der Vater des Kindes ist. Der hieß Eberhard von Reischach und er kam nicht wie sie aus dem Hochadel, sondern nur aus dem Adel. Ja, jetzt kommt das Jahr 1519, da ist eine Menge passiert. Da hat nämlich Ulrich Zwingli sein Amt als Leutpriester, so hieß das, das war halt ein Pfarrer, im Zürcher Großmünster angetreten. Zwingli hat eben auch Ideen entwickelt, reformatorische Ideen entwickelt, also wie die Kirche zu reformieren sei. Im Prinzip weitgehend unabhängig von Martin Luther. Also die Reformation in Deutschland wird auf den 31. Oktober 1517 datiert. Davon wurde aber die Schweiz nicht in diesem Maße berührt. Und Zwingli hat seine Ideen entwickelt, auch auf humanistischem Gedankengut, wird natürlich schon auch von Luther beeinflusst, aber die haben sich etwas unterschiedlich entwickelt. Also beispielsweise, was die Symbolkraft von Brot und Wein bei der Wandlung betrifft, da waren sie unterschiedlicher Meinung. Also Luther war da immer noch der Meinung, dass also Jesus dann persönlich anwesend ist. Und Zwingli war der Meinung, es ist ein Symbol. Ja, also der Zwingli hat dann also am Großmünster gepredigt und anders als zuvor wurde nun die Heilige Schrift ausgelegt. Ja, also man hat auf gut Deutsch, also beziehungsweise Schweizerdeutsch, eben auch darüber gesprochen, wie ist das zu verstehen? Und das war halt wirklich was ganz Neues, dass auf einmal keine Geschichten von Heiligen mehr erzählt werden, sondern das Evangelium wird ausgelegt. Und Zwingli hatte einen Riesenerfolg. Also seine Predigten haben die Menschen begeistert und beeindruckt. Und die Leute haben sich sehr angesprochen gefühlt von seinen Predigten. Und das Wort Gottes hat für die Gläubigen einen neuen Sinn geheilt bekommen. Und insbesondere in der bäuerlichen Bevölkerung wurde dieser Wunsch nach der evangelischen Predigt, also nach der Auslegung der Schrift, das wurde ein Hauptanliegen. Jetzt ist es interessant, dass Katharina von Zimmern und die Abteifrau Münster Zwingli unterstützt haben. Also die Katharina hat ihn jeweils am Markttag, also das heißt, wenn besonders viele Bauern ihre Güter auf dem Münsterhof verkauften, hat sie ihn im Frau Münster predigen lassen. Und dadurch, dass dann so viele Bauern in der Stadt waren, haben die dann wiederum diese Ideen mit aufs Land genommen. Und das ist natürlich wichtig, wenn man weiß, dass sie dann später die Abtei sozusagen freiwillig übergeben hat. Es ist aber davon auszugehen, dass sie fand diese Ideen interessant. Das sind auch humanistische Ideen, die sie ja auch schon von ihrem Vater kannte, sofern die da sich drüber ausgetauscht haben. Aber sie ging nicht davon aus zu der Zeit, dass das wirklich das Ende von Klöstern und der katholischen Kirche bedeuten könnte. Ja, also in bestimmten, nicht der katholischen Kirche insgesamt, aber in bestimmten Gebieten jetzt, der Schweiz zum Beispiel.
Und war das denn mit irgendeiner Gefahr verbunden, dass sie das zugelassen hat?
Also wenn, ja, ich meine, im Endeffekt hat es das Ende der Abtei bedeutet. Also das war ja schon eine Gefahr, aber sie hat das nicht so gesehen. Also sie fand wahrscheinlich, sie hat wohl noch gedacht, dass sich diese Ideen integrieren lassen in diesen katholischen Glauben. Mhm. Also, dass sich der katholische Glaube vielleicht auf eine Art reformieren lässt, der jetzt nicht das Ende der katholischen Kirche in der Stadt Zürich bedeutet, worauf es ja dann aber hinausgelaufen ist. In der Stadt entstanden Bibellesekreise. Man lernte die alten Sprachen, weil man wollte sich mit den Originaltexten auseinandersetzen. Man las griechische Tragödien und um Zwingli versammelte sich ein humanistisch gelehrter Kreis, der also beseelt war von diesem Gedanken, durch das Studium der biblischen Texte in der Sprache, in der sie entstanden waren, Jesus näher zu kommen. Na, man wollte einfach zurück zu den Wurzeln. Zwingli hielt, wie gesagt, diese brisanten Predigten auch im Frau Münster. Abgesehen davon, dass es gab eine Abteischule und Katharina von Zimmern hatte auch einen reformistischen Schuldirektor eingestellt. Mhm. Also das sind alles indirekte Hinweise darauf, dass sie mit den Ideen der Reformation einverstanden war. Aber sagen wir mal, direkte Zeugnisse von ihr, dass sie jetzt irgendwie jemanden geschrieben hätte oder so, ganz toll, ich find das alles ganz super, sowas gibt es eben nicht. Also es gibt nur diese indirekten Belege dafür.
Gibt es denn sonst irgendwelche Schriften von ihr, Briefe?
Nee, man muss sich das alles indirekt erschließen. Also von ihr gibt es schriftlich praktisch nichts. Also es gibt aber viele Unterlagen von der Stadt und es gibt eine Chronik, der von Zimmern, also in der Familienchronik, aber da kommt sie nicht gut weg.
Aha.
Also da ist sie nur die praktisch freiwillig die Abtei aufgegeben hat, weil die Familie war sehr katholisch und die blieb es auch. Ja, also wie gesagt, sie muss davon ausgegangen sein, dass sich das nicht so massiv auf ihre Abtei auswirken würde. Weil sie hat in der Abtei weitergewirtschaftet wie bisher, hat zum Beispiel ein sehr teures Altartuch noch gekauft, solche Dinge, kurz bevor dann alles zu Ende ging. 1524 entschied dann der Rat der Stadt Zürich, dass Bilder und Statuen aus den Kirchen entfernt wurden. Also es ging ja jetzt gegen die Heiligen. Also es war auf dem Land auch teilweise, wurden tatsächlich auch Kirchen gestürmt. Also die Menschen haben zum Teil auch Gewalt angewendet, weil gerade die Landbevölkerung fühlte sich wohl teilweise betrogen. Also weil sie wirklich so diese Idee, die ganze Zeit haben wir diese Heiligen angebetet und auf einmal heißt es, das ist alles überhaupt total sinnlos und ihr seid mit dem Ablasshandel betrogen worden. Ja. Und das hat tatsächlich auch zu Gewalt geführt. Also da wurden Kirchen geplündert, zerstört. Und damit das in Zürich nicht passiert, diese Gewalt, hat der Rat der Stadt entschieden, die Bilder und Statuen aus den Kirchen zu entfernen. Mhm. Also Großmünster ist heute schon auch wieder schön, weil es auch da sehr schöne Fenster gibt. Aber das muss auch mal komplett ausgemalt gewesen sein. Ja, da waren überall Fresken und Bilderzyklen an den Wänden, genau wie im Fraumünster. Und das wurde dann tatsächlich, die sind mit Handwerkern da reingegangen und haben das alles abgeschlagen oder übermalt. Also das war schon auch sehr radikal. Mhm. Also das war quasi ein Zuvorkommen der Zerstörung, war also die systematische Entfernung von all diesen Dingen. Ja, also 1524, wie gesagt, auf dem Land der Bildersturm und Bilder und Statuen in der Stadt Zürich werden aus den Kirchen entfernt. Und im Lauf des Herbstes 24 geriet dann auch die Katharina von Zimmern immer mehr unter Druck. Man muss aber dazu sagen, sie hatte praktisch keine Chorfrauen mehr. Ihre Schwester war gestorben und auch die anderen Chorfrauen lebten nicht mehr oder waren ausgetreten oder ja, haben geheiratet. Und das heißt, sie war mehr oder weniger allein. Das Entscheidende ist halt, dass das Fraumünster so reich war. Und deswegen war das schon entscheidend, was sie tut. Ne? Also ob sie sich jetzt da wehrt. Also sie hätte zum Beispiel auch versuchen können, sich Hilfe zu holen. Also ne? Und das irgendwie zu beschützen, zu bewachen oder so. Das hat sie aber eben nicht gemacht. Es gab noch den Chorherrenstift, aber da waren auch die meisten mittlerweile Reformatoren, also die Mehrheit. Es wurde dann später unterschiedlich dargestellt oder es wird auch heute unterschiedlich dargestellt. Einmal ist sie quasi so die Vorausschauende, die also die Reformation auch so ein bisschen vorwegnimmt, indem sie also jetzt diese Abtei übergibt oder aber es bleibt ihr nichts anderes übrig. Ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Also sie scheint jetzt ja keine verbohrte Katholikin gewesen zu sein, sonst hätte sie zum Beispiel Zwingli nicht im Fraumünster predigen lassen. Das würde ja einfach nicht dazu passen. Aber also sie übergibt die Abtei und handelt für sich sehr gute Bedingungen aus, muss man sagen. Also sie bekommt ein lebenslanges Wohnrecht in dem schönen Haus, was sie gebaut hat. Und sie wird nicht bevogtet. Es ist auch ein neuer Begriff, den ich gelernt habe. Das heißt, sie bekommt keinen Vormund.
Ah.
Weil es gab keine Frauen ohne Vormund zu der Zeit. Als Äbtissin hatte sie keinen und das handelt sie aus, dass sie weiterhin also als selbstständige Bürgerin leben darf und dass ihr niemand reinreden darf. Und sie handelt außerdem eine lebenslange Rente. Ein lebenslanges Gehalt sozusagen handelt sie auch aus. Also sie verhandelt sehr gut. Dann lebte sie erstmal noch eine Weile als unverheiratete Frau in Zürich und ging dann und hat dann eben diesen Eberhard von Reischach geheiratet. Der war zu der damaligen Zeit allerdings, hatte der Stadtverbot. Also wenn er nach Zürich gekommen wäre, hätte man ihn gehängt. Weil er unerlaubt irgendwie Söldner geworben hat in der Stadt. Dafür ist er geächtet worden. Es ist dann erst nach Schaffhausen gezogen und dann nach Diessenhofen. Das liegt auch am Rhein, genau wie Schaffhausen. Und war katholisch noch zu der damaligen Zeit. Ja, aber mittlerweile standen also alle Zeichen auf Krieg, weil es gab eben die Eidgenossen, das waren also die Innerschweizer Kantone, die also katholisch geblieben sind und auch katholisch bleiben wollten. Und die haben dann gekämpft gegen die reformierten Kantone oder Städte. Und es gab also zwei kriegerische Auseinandersetzungen mit leider auch sehr vielen Todesopfern. Und da wurde auf einmal ihr Ehemann Eberhard wieder gebraucht. Er wurde rehabilitiert von den Zürchern, weil man hat ihn als Heerführer gebraucht. Und dann verstarb er leider in der Schlacht bei Kappel im Jahr 1531, 6 Jahre nachdem er geheiratet hatte. Und auch sein Sohn aus erster Ehe kam ums Leben und Ulrich Zwingli auch in derselben Schlacht. Ah. Also die Zürcher waren wohl insgesamt recht schlecht vorbereitet auf diese Schlacht, heißt es dann. Also die Eidgenossen, heute spricht man ja von den Eidgenossen, als meint man immer die ganze Schweiz, aber damals waren die Eidgenossen nur die innerschweizer katholischen Kantone. Damals entstand eigentlich die Schweiz, so wie wir sie heute kennen, mit diesen Grenzen. Weil wir haben ja vorhin schon gehört, die von Zimmern, das war süddeutscher Adel. Und man war sehr viel offener nach dem süddeutschen Raum, als das heute ist. Ne? Heute ist da eben die Grenze. Und diese Grenze entstand eben damals in dieser Zeit. Ja, jetzt war sie leider Witwe. Und spätestens als Witwe kam sie zurück nach Zürich und lebte dann wieder in Zürich. Sie verzichtete gegen eine Entschädigung, also wie gesagt, sie hat immer gut verhandelt, gegen eine Entschädigung von 520 Pfund auf ihr verbrieftes Wohnrecht im Abteigebäude und hat dann wahrscheinlich von diesem Geld ein Haus gekauft, das Haus zum Bracken. In Zürich gibt es noch, also das Haus steht noch, auch das zweite Haus, in dem sie dann lebte, das heißt heute Haus zum Mohrenkopf, sehr umstrittener Name, am Neumarkt, auch das steht noch. Ja, naja gut, also sie lebte nach dem Tod ihres Mannes noch 16 Jahre lang. Sie hatte mit Eberhard von Reischach 2 Kinder bekommen, der Sohn war sehr früh verstorben, die Tochter hat aber überlebt. Die Anna, die hat dann auch geheiratet. Ihre Brüder gelangten in Meßkirch wieder zu Rang und Namen, also dieses Geschlecht der von Zimmern, das, ne, das wurde also dann wieder reich und wohlhabend. Aber der ehemaligen Äbtissin gelang die Rückkehr in den Hochadel nicht mehr. Also mit Eberhard von Reischach hat sie unter ihrem Stand geheiratet und das hat man ihr auch vorgeworfen. Also das steht in dieser Chronik der von Zimmern, steht also Katharina von Zimmern, das ist die Frau, die ohne Grund die Abtei der Stadt übergeben hat und die unter ihrem Stand geheiratet hat. Also das war der Kommentar ihres Nachfahren und überhaupt war Katharina von Zimmern in der Geschichte eigentlich vergessen. Wiederentdeckt wurde sie in den 1980er Jahren anlässlich eines ökumenischen Kirchenprojekts. Und 2004 wurde dann ein Denkmal gestiftet vom Verein Katharina von Zimmern im Kreuzgang des Frau Münsters. Genau. Und am Haus zum Mohrenkopf am Neumarkt 13, das war also ihr letzter Wohnort, gibt es eine Gedenktafel. Aktuell gibt es noch eine Ausstellung im Stadtarchiv. Das ist auch am Neumarkt. Über ihr Leben. Und es gibt, wie gesagt, noch bis Mitte Dezember diesen Turm am Frau Münster, wo auch ihrer gedacht wird. Und es.
Ja, da kann man noch schön den Weihnachtsmarktbesuch verbinden mit einem kleinen historischen Ausflug.
Genau, genau. Und dann kann man natürlich auch noch ins Landesmuseum gehen und sich diese spätgotischen angucken. Innenräume anschauen. Mhm. Genau. Also, das ist die Geschichte der Katharina von Zimmern. Mhm.
Ganz, ganz anders als die Hildegard. Also es macht nichts, wenn wir so nah beieinander 2 Äbtissinnen haben, würde ich sagen.
Ja, es sind 400 Jahre dazwischen. Aber es ist wirklich eine komplett andere Geschichte.
Total, ja. Und ich bin überrascht, wie, ja praktisch wie weltlich das Leben in diesem Kloster war. Und dann auch, was sie für eine Macht hatte als Äbtissin.
Ja. Also von diesem weltlichen Leben war ich auch überrascht. Ich habe das dann alles extra nochmal nachgelesen, was das eigentlich bedeutet. Was ist denn eigentlich eine Chorfrau beziehungsweise Kanonissen und so? Also das war tatsächlich ein nicht geistlicher Stand, der aber geistliche Aufgaben übernommen hat. So muss man sich das vorstellen. Ohne geweiht zu sein. Also bei den Chorherren war das eben genauso. Und das war halt beliebt, weil du hast einfach... Du hast praktisch fürs Beten, hast du deine Pfründe gekriegt. Das das hat sich gelohnt. Also das hat man gerne gemacht.
Ja.
Okay, danke fürs Zuhören.
Ah, danke fürs Erzählen, wieder so viel gelernt.
Also ich habe bei der Folge jetzt wieder wahnsinnig viel gelernt. Ich wohne halt jetzt auch schon eine ganze Weile am Zürichsee und das war mal ein Anlass, sich mit der Zürcher Stadtgeschichte auch so ein bisschen zu beschäftigen und das fand ich sehr interessant.
Ja gut, danke dir.
Gerne.
Euch allen eine schöne Adventszeit und schöne Feiertage, falls ihr feiert. Und wir hören uns dann Anfang Januar.
Anfang wieder. Januar einen guten Rutsch ins Jahr
das auch, genau.
2025. Tschüss.
Alles klar. Bis dann. Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.